Frau Lorenz, Sie stehen ab August an der Spitze einer der größten deutschen Kulturstiftungen, der Klassikstiftung Weimar. Wie sehr verbinden Sie diese neue berufliche Herausforderung auch mit dem Gefühl, nach Hause zu kommen?
Ich muss sagen, das ist eigentlich der letzte Grund, nach Weimar zu gehen. Es wird mir ja immer sozusagen vorgesprochen, Rückkehr in die Heimat, aber das war nicht der Grund, sondern es ist eine spannende, sehr komplexe Aufgabe, die auf mich dort wartet. Und es ist natürlich kein historischer Zufall, dass sie in Weimar, in Thüringen, im Zentrum Europas auf mich wartet. Aber dass ich zufälligerweise 60 Kilometer weiter östlich geboren bin, das ist so ein kleiner Hintertreppenwitz der Geschichte, den man mit Humor tragen muss. Möglicherweise, ich schließe das nicht aus, wird es aber auch den ein oder anderen Vorteil geben, wenn man die Sprache der Region spricht und sehr viele Mitarbeiter, auch künftige Mitarbeiter, sehr gut verstehen kann, weil man unter ähnlichen anderen Bedingungen groß geworden ist, sozialisiert worden ist. Und das könnte ein Vorteil sein und ich darf Ihnen versprechen, den werde ich gnadenlos nutzen.
Ich hörte aus dem Ministerium, als damals Ihr Name das erste Mal genannt wurde, es hätte zwar nicht in der Ausschreibung drin gestanden, aber Ostkompetenz schadet nicht.
Ja, das sagt viel über unser Land, das ja nach wie vor und vielleicht auch einmal mehr gespalten wirkt. Vielleicht ist in den letzten 10, 5 Jahren nicht genügend Aufmerksamkeit auf diese unterschiedlichen Sozialisationen gefallen, so dass sich heutzutage doch vieles verstärkt nochmal wiederholt, was Anfang der 90er Jahre schon mal Thema war. Und insofern verstehe ich auch meinen Weg nach Weimar als einen Gang in die Verantwortung. Man kann ja als Ostdeutsche und Ostdeutscher nicht ständig klagen und wenn dann die Frage an einen gerichtet wird, ob man denn bereit wäre, nein sagen. Das habe ich mir relativ schnell gesagt, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, dass jemand auf mich kommen könnte, wenn es um die Klassikstiftung Weimar geht. Und eben das mit der Heimat, das war mir gar nicht so recht. Und der dritte Gedanke war dann aber, nee, warum eigentlich nicht? Ist ein Versuch wert. Und ich kann nur hoffen, dass Ostkompetenz wirklich hilft, eine sehr große Struktur, eine Verwaltungsstruktur in Bewegung zu bringen, damit dort etwas Kreatives passiert.
Sie haben ja sicherlich verhandelt, bevor Sie zugesagt haben, diese große Aufgabe zu übernehmen. Welchen Status hat man denn als Präsidentin der Klassikstiftung? Gehört da der Dienstwagen mit dazu, der Chauffeur?
Nein, das gehört nicht dazu. Das könnte man, wenn man wollte, sich alles einrichten. Das muss ich mir sehr genau überlegen und angucken. Das würde ich niemals sozusagen von außen mir vorstellen wollen. Dazu möchte ich erst mal hineingehen. Ich sag mal, man ist der erste Diener der Stiftung und sonst gibt es keinerlei Status. Es gibt 5 Direktorate, ein Generaldirektorat. Es ist eine große Museumslandschaft innerhalb der Stiftung. Es gibt im Grunde genommen die 3 großen Erinnerungsinstitutionen, die die Gesellschaft über die Jahrhunderte ausgeprägt hat. Neben den Museen gibt es das Archiv und die Bibliothek. Sozusagen sehr interessant zu sehen, wie 3 ganz verschiedene Erinnerungsinstitutionen miteinander arbeiten und miteinander Bedeutung generieren. Es gibt darüber hinaus ein Direktorat, was für die Bauten, die vielfältigen Schlösser, Dichterhäuser und historischen Bauten und die Parks verantwortlich ist. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Und dann gibt es natürlich ein großes Verwaltungsdirektorat. Und Sie sehen schon, das wird sozusagen durch den Präsidenten gesteuert und auf ein großes, auch langfristig anzustrebendes Ziel hin ausgerichtet. Und da ist, das ist mein Eindruck von außen, viel zu tun in den nächsten Jahren.
Sie sind Jahrgang 1963, aufgewachsen in der DDR. Wie sehr hat dieses Großwerden in diesem anderen kommunistischen System Sie denn rückblickend geprägt, Frau Lorenz?
Ja, das war schon prägend, wie wir ja alle durch unsere Kindheit und Herkunft, auch durch Landschaft, durch einen Menschenschlag geprägt sind. In der DDR kam zusätzlich ein wirklich starkes politisches System hinzu. Ich würde es gar nicht als kommunistisch bezeichnen. Wir waren auf dem Weg zum Kommunismus und haben ihn immer weit am Horizont entfliehen sehen. Es war ein sozialistisches System, sicher partiell ein Unrechtsstaat. Schlussendlich aber bin ich in einem sehr behüteten Umfeld groß geworden. Mein Vater war einer der wenigen in der DDR, die ein Handwerk selbstständig bis zum Schluss betreiben konnten. Er ist Goldschmied gewesen mit einem ziemlich großen Goldschmiedgeschäft und einer Werkstatt dahinter und ist 1972 der letzten großen Enteignungswelle, die es in der DDR gab, entgangen. Und dann konnte er quasi bis zum Ende 1989 eigentlich unberührt weiterarbeiten. Und ich bin mit zwei Geschwistern groß geworden. Ich war die Älteste. Und wir hatten also so eine kleine Insellösung. Und ich hatte darüber hinaus das große Glück, wirklich wunderbare Lehrerfiguren anzutreffen. Eine Deutschlehrerin auf der sogenannten EOS, das war das Gymnasium, die erweiterte Oberschule der DDR, die mich sehr stark geprägt hat, sehr stark an humanistischen Werten ausgerichtet hat. Und ich schließe eigentlich die Erinnerung an die DDR mit einer sehr positiven Bilanz. Wir sind dort menschlich sehr stark in einem humanistischen und auch in einem im besten Sinne protestantischen, tätigen Sinne geprägt worden. Also Ärmel hochkrempeln und selber etwas tun, bevor man groß klagt. Und alles, was ich nicht tue, wird nicht getan. Also das sind so Grundsätze, Grundwerte, die mich geprägt haben und die mich, glaube ich, auch bis heute meine Arbeitseinstellung prägen und auf die ich stolz bin.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, Ihr Vater ist der letzten großen Enteignungswelle in der DDR entgangen. Die hat ja die weitesten Teile erfasst eigentlich. Wie hat er es geschafft, dass er nicht dabei war? War er unpolitisch? War er angepasst? Hat er die Ringe für die DDR-Politiker, für die Ehefrauen zu Weihnachten gefertigt?
Nein, nein. Also die DDR hat ja große Enteignungswellen gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Gründung der DDR 1949. Die Schwerindustrie und große Industriebetriebe sind ja sofort enteignet worden. Und 1972 ging es dann letztlich nur noch um kleinere Betriebe, Handwerksbetriebe vom Prinzip. Und die wurden sich angeguckt. Und ich kann mich erinnern, wir waren ja damals schon Kinder, dass mein Vater, also es war eine große Stresssituation zu Hause und mein Vater musste nachts in die Werkstatt eilen, weil dort im Grunde genommen alles aufgenommen worden ist. Es wurde das Gold gewogen, die wenigen Vorräte, die ein Goldschmied in der DDR überhaupt haben konnte. Es war also immer Mangel an Material, das war ganz gruselig. Und es wurde also alles aufgenommen, die ganze Bilanz gezogen. Und schlussendlich war es, glaube ich, ein Zufall, dass mein Vater einfach von der Größe des Betriebes knapp unter einem Limit lag. Und er war damals der Obermeister seines Handwerks im Bezirk Gera. DDR war ja in 15 Bezirke, Verwaltungsbezirke unterteilt, der Bezirk Gera. Es gab nicht viele Goldschmiede, schon gar nicht viele Selbstständige. Die waren natürlich umlagert, es war ja alles von Mangel umgeben. Und er war als Obermeister ein sehr anerkannter Handwerker, aber politisch, also vollkommen uncommitted. Also er war weder für noch gegen, sondern er war einfach da. Und das war eigentlich auch das Sicherste in der DDR. Ja, und man hat ihn dann schlussendlich, weil man ja auch Fachleute brauchte, dann sozusagen rausgelassen aus dieser Enteignung. Und danach kehrte eigentlich Ruhe ein und man konnte sich um den Alltag kümmern. Es war aber wirklich ein Zufall.
Warum kam es für Sie nicht in Frage, in dieses Goldschmiedeatelier einzusteigen? Warum haben Sie gesagt, nein, ich will studieren Kunst, Wissenschaft und Archäologie? Ja.
Also ich war die Älteste und mein Vater hatte wirklich gedacht, ich könnte möglicherweise Goldschmiedin werden und ich hatte das auch erstmal nicht ausgeschlossen. Als Kind war ich sehr häufig in der Werkstatt. Wir hatten so eine ganz normale Wohnung mit meiner Großmutter zusammen. Und ich bin immer auf den Roller gestiegen und den Berg hinuntergerollt und habe in der Werkstatt meine, ja, ich hatte immer so Märchen erzählt für die Werkstattmitglieder. Und das Größte war dann, die Eintrittskarten zu verkaufen. Die habe ich vorher gemalt, dann wurden die verkauft und dann habe ich eine Vorstellung gegeben. Und so war ich also mit dieser Werkstatt sehr verbunden. Und das hat uns natürlich auch fasziniert als Kinder, dieser Umgang mit den Steinen und dem Edelmaterial. Und ich habe es schlussendlich mal kurz versucht, zwar aber klar, dass es mir nicht so gegeben war, handwerklich zu arbeiten. Und mein Vater ist dann ganz schnell davon abgerückt, von dem Gedanken, und hat sich an meinen 2 Jahre jüngeren Bruder gehalten, der dann wirklich voll ins Fach einschlug und schlussendlich heute das Geschäft übernommen hat. Und ich wusste lange nicht, was aus mir werden sollte. Ich ging zur Schule bis eben in die Schulstufe Nummer 12 und habe dann eigentlich aus purer Verzweiflung Kunstgeschichte gewählt, weil ich da am ehesten interessiert war und dran war und gelesen habe und dachte, okay, das probiere ich mal. Und das war dann aber gar nicht einfach, in der DDR dieses Studium, einen Platz in diesem Studium zu bekommen.
Sie waren in Leipzig, 1983 genau. Ging das los, bis 88, ja. Also im Grunde genau in den Jahren vor der Wende. Dem Mauerfall.
Genau, also es war ein ganz streng limitiertes Studium in der DDR. Es war so ein Orchideenfach. Es war abwechselnd in Berlin und Leipzig. Wurden nur Studenten aufgenommen und ungefähr 10 Studenten pro Jahrgang, also was extrem wenig war. Und nun kam ich ja aus einem selbstständigen Handwerkerhaushalt und es war tatsächlich so, dass in der DDR zunächst die Arbeiterkinder bevorzugt behandelt wurden, also einfach bei Studienplatzvergaben. Und ich hatte im Grunde genommen kaum eine Chance, da reinzukommen und habe das letztlich nur der Aktivität meiner Mutter zu verdanken, die sich extrem engagiert hat und Eingaben gemacht hat an den Bezirk, an die Parteileitung. Und also sie hat richtig so ein bisschen Bambule gemacht. Und schlussendlich wurde signalisiert, ich müsse 2 Jahre warten. Ich konnte also nicht sofort mit dem Studium loslegen, sondern habe mir dann in der Kunstsammlung in Gera eine Praktikantenstelle gesucht, habe 2 Jahre gearbeitet und bin dann über dann auch eine Prüfung, das war ein Numerus Clausus für Kunstgeschichte in Leipzig, und bin dann über eine bestandene Prüfung tatsächlich an einen Studienplatz gekommen. Und das war für mich das größte Glück, nach diesen Wirren kurz nach der Schule.
Sie haben, nachdem Sie als Direktorin in der Kunsthalle Mannheim viele Jahre später angefangen haben, dort eine Ausstellung gezeigt, relativ zu Beginn Ihrer dortigen Tätigkeit. Da ging es um rebellische, widerständige Künstlerinnen in der DDR. Welche Möglichkeiten hatten die in einer Stadt wie Leipzig? Gab es da so etwas wie Künstler Underground, eine Subszene?
Ja, definitiv. Leipzig war sicher die interessanteste ostdeutsche Stadt. Wenn man Berlin mal als einen Sonderfall rausklammert, dann spielte die Musik in Leipzig. Und es gab in Leipzig nicht nur eine altehrwürdige Akademie, aus der heraus ja eine sehr bestimmte Richtung der DDR-Kunst hervorging, nämlich die literarisch geprägte, auf Klinger, auf Max Klinger, den Leipziger Künstler, zurückgehende, eine Sonderform des sogenannten sozialistischen Realismus, der ja kein Einheitsstil war, sondern eine hochdifferenzierte Angelegenheit, wenn man sich einfach mal genau mit den Dingen beschäftigt.
Es sind die ganzen bekannten Maler,
es sind die ganzen
Leipziger
bekannten
Schule,
Maler.
Tübke, Heisig, Mattheuer, genau. Arno Rings, der Rektor
vier.
War.
Genau. Richtig, sind ja. Alle aus Leipzig hervorgegangen. Und es gab darüber hinaus in Leipzig aber tatsächlich in den späten 80er Jahren eine subkulturelle Szene, die außerordentlich reich war. Judy Lübcke, der Galerist von Eigen und Art, hat in dieser Szene seine Wurzeln gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal mit meinem Fahrrad zu ihm in die Wohnung gefahren bin, weil er dort, ich sag mal, ganz irre Theateraufführungen vorgeführt hat, wo er ja, der ja ein Aktmodell an der Akademie in Leipzig war, wo er sich sozusagen künstlerisch eingebracht hat. Und da versammelte sich die subkulturelle Szene um ihn rum. Und ich kann sagen, dass das auch in das Studium, in das Kunstgeschichtsstudium an der Karl-Marx-Universität in Leipzig hineingeschwappt ist und wir sehr aufmerksam sozusagen die offizielle DDR-Kunst mit den großen Kunstausstellungen auch in Dresden, aber vor allen Dingen auch den Akademieausstellungen in Leipzig selbst und die subkulturelle Szene sehr genau beobachtet haben und von diesem Spannungsfeld auch profitiert haben.
Arno Rink, der damals die Hochschule für Grafik und Buchkunst leitete, sagte mir mal...
Ich glaube, er war damals noch nicht der Rektor.
Er war es vorher. Und er war der Einzige, der im Amt bleiben durfte von allen DDR-Rektoren, weil er der Einzige war, der politisch unbelastet war. Okay. Er sagte mir auf jeden Fall mal, dass er das Gefühl hatte, komplett abgehängt zu sein vom Rest der Kunstwelt, der internationalen Kunstwelt. Also wirklich dieses eingesperrt hinter der Mauer. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, natürlich. Also die Mauer war massiv und hat unser Leben geprägt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass ganz am Ende der 80er Jahre es einzelne Ausstellungen, auch in Leipzig, gerade auch in der Akademie, gab es die erste Beuys-Zeichnungsausstellung. Also da ist alles hingerannt. Das war ein Riesenereignis. Es gab also erste Ausstellungen aus dem Westen. Und wir im Studium haben sehr von der deutschen Bücherei profitiert, die natürlich sämtliche Westliteratur hatte und an die man im Lesesaal, also nie nach Hause geliehen, aber im Lesesaal rankommen konnte. Und wir haben von Westliteratur sehr stark geprägt gelebt.
Leipzig war die Stadt, von der aus die deutsche Einigung letzten Endes ausgegangen ist, die Bürgerproteste, die Demonstrationen. Wir sind das Volk, war Ulrike Lorenz auch dabei?
Nicht mehr in Leipzig, sondern ich bin ja 1988 raus aus dem Studium mit meinem Abschluss. Ich habe mich bewusst entschieden, keine Promotion an dieses doch politisch stark umkämpfte Fach dran zu hängen, sondern die Flucht in die Praxis anzutreten. Mir war das Klima an der Universität zum Ende der DDR einfach zu beengend geworden. Ich hatte auch ein Problem mit einem Hauptprofessor dort, aus welchen Gründen auch immer, und dachte, nein, das mache ich nicht. Ich gehe sofort in die Praxis. Das war schlussendlich auch ganz richtig. 1988 nach Gera, zurück in meine Heimatstadt, und habe dort als Kuratorin an der städtischen Kunstgalerie damals noch, ich habe sie ja später Kunstsammlung Gera umbenannt, habe dort zu arbeiten angefangen und habe im neuen Forum 1989 schon im Sommer in Gera angefangen zu arbeiten. Ich war eine der ersten Mitglieder im neuen Forum. Es war eine Atmosphäre, die man sich im Westen sicher schwer vorstellen kann. Wir wussten alle, dass wir auf einem bebenden Pulverfass saßen. Es war eine unerträgliche Enge in dieser Gesellschaft eingetreten. Es gab ja die ersten Fluchtwellen aus Ungarn über die Botschaft dort. Und wir, die wir nicht überlegt haben, die DDR auf diese Weise zu verlassen, waren extrem in Bewegung gekommen und sehr betroffen über diesen Aderlass, wie wir ihn empfunden haben. Wir dachten aber, viele mit mir auch, dass wir unbedingt versuchen müssten, einen dritten Weg für Deutschland zu erspüren. Das war natürlich naiv und die Geschichte hat ja gezeigt, dass das nicht möglich gewesen ist. Aber viele von uns, die glaubten, es gäbe einen dritten Weg oder man muss es zumindest versuchen, die sind im neuen Forum gelandet. Und in Gera war das natürlich eine sehr kleine Gruppe um einen Dirigenten aus dem Stadttheater herum. Und wir haben sehr viel in Bewegung gebracht, waren an den großen Demonstrationen in Gera. Das verbreitete sich ja dann von Leipzig aus über die gesamte Deutsche Demokratische Republik wie ein Lauffeuer. Und in Gera gab es auch die Montagsdemonstrationen. Und ich werde das nie vergessen. Ich hatte damals eine Ausstellung im Kulturhaus in Gera. Das war mitten im Zentrum der Stadt mit großen Fenstern rund um das Haus rum aufgebaut und mit zwei Kollegen abends, nachts noch. Und dann sahen wir schweigend sozusagen den Demonstrationszug an uns vorbeiziehen. Wir ließen die Hämmer fallen, traten vor die Tür. Und der Eindruck, der sich bis heute bei mir einstellt, war, dass es eine unglaubliche Stille und Bewusstheit um diesen wirklich großen Menschenzug gab. Man trug Kerzen in den Händen und dann haben wir halt beschlossen, dass wir unsere Ausstellung zuschließen und uns dem Zug anschließen, um zu gucken, was passiert. Und das war sozusagen meine erste Demonstration und das verstetigte sich dann. Und dann ging es ja alles sehr schnell, als die Mauer tatsächlich fiel, war das für uns mindestens genauso überraschend wie für den Westen, wie für die Staaten um die DDR herum. Und dann radikalisierte sich die Sache sehr stark, wurde sehr schnell sehr öffentlich. Vieles lief über die Kirchen. Ich war ja protestantisch geprägt von zu Hause aus. Das war also auch eine Art von Heimat für mich. Und 1990 war im Grunde genommen schon alles vorbei. Da waren die Messen gelesen, es war klar, es wird eine Art von Anschluss an das System der BRD, an das Wirtschaftssystem, an das politische System geben. Wir waren darüber nicht glücklich und ich habe dann im Frühjahr 1990 beschlossen, dass ich mich aus diesem neuen Forum zurückziehe und mich auf meinen Beruf konzentriere. Es war eine absolut bewusste Entscheidung, die ich nie bereut habe.
Nicht glücklich über den Anschluss an das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland. Hätten Sie sich politisch einen anderen Weg vorstellen können, Frau Lorenz?
Das war der dritte Weg. Das war naiv und wir hatten auch keine klaren Vorstellungen. Aber es war natürlich schon die große Lust, da die Vorteile der DDR, die es ja durchaus gab, im sozialen Miteinander. Ich will das jetzt nicht romantisieren, das liegt mir sehr fern, aber es muss dennoch gesagt werden, von den Polikliniken sozusagen bis zur Nachbarschaftshilfe gab es einfach ein soziales Miteinander in diesem Land, das natürlich auch durch die Konservenbüchsen-Situation, der wir ausgesetzt waren, bedingt war. Es war alles sehr eng, sehr kompakt, sehr aufeinander abgestimmt. Das sollte schon erhalten bleiben, natürlich aber mit den Freizügigkeiten des Westens. Und das ist total naiv. Es gibt nicht nur die Vorteile in der Welt, sondern man muss A oder B sagen. Und das wurde uns dann relativ schnell klar.
Sie haben damals ganz klar Otto Dix gesagt. Sie haben das Museum Otto Dix Haus neu konzipiert, eröffnet. Otto Dix ist ja ein Maler, der letzten Endes Ihre alte Heimat, unseren Südwesten miteinander verbindet. Er hat in Gera seine ersten Jahre verbracht, wo er geboren wurde, kam über Leipzig, das Rheinland, dann, nachdem er als entartet galt, an den Bodensee. Otto Dix hatte, als er am Bodensee lebte, mit seiner Familie, Frau, mit den Kindern noch eine zweite Frau, die ganze Zeit in der DDR, in Dresden. Es gibt dort auch eine Tochter. Das ist etwas, was in der Bundesrepublik lange Zeit kaum wahrgenommen wurde, was sich auch in der Literatur nicht wirklich findet. Haben Sie da einen anderen Blick gehabt aus der Perspektive der DDR auf dieses Thema?
Also, Dix war, nachdem er durch die Nazis vertrieben 1933 seinen Gang aus Dresden, nicht Leipzig, sondern Dresden. Dresden war für ihn die zweite Heimat, die Wahlheimat. Er ist schon 1910 nach Dresden gegangen, um dort an der Kunstgewerbeschule zu lernen, hat dann den Ersten Weltkrieg ja von A bis Z an der vordersten Front im Westen und im Osten erlebt und ist dann zurück an die Akademie nach Dresden und wurde 1927 als jüngster Professor an die Akademie nach Dresden berufen und 1933 eben durch die Nazis entlassen, einer der ersten, die entlassen wurden. Und er hat also eine so unmittelbare Lebensangst für sich und seine Familie gespürt, dass er den Weg in die sogenannte innere Emigration an den Bodensee, an den äußersten Zipfel Deutschlands angetreten ist. Und das ist natürlich toll zu sehen, wie ich im Grunde genommen, ohne es geplant zu haben, einen ähnlichen Weg angetreten habe. So, und diese zweite Familie ist eben in Dresden beheimatet. Es hängt zutiefst zusammen mit der deutsch-deutschen Existenz von Dix. Er ist ja eigentlich der ganz große deutsch-deutsche Künstler, der sich auch als jemand, der sich immer zerrissen gefühlt hat, dargestellt hat. Das heißt, er ist 33 an den Bodensee, ist 45, 49 nicht zurück in die DDR. Das war schon klar, dass er hier im Westen bleibt, aber er nimmt seit 1947 jährliche große Reisen nach Dresden auf sich. Und das war nicht einfach nach dem Zweiten Weltkrieg, um in Dresden zu arbeiten. Das war seine geliebte Elbmetropole. Dort war der Menschenschlag, der ihm lag. Das war auch das Personal seiner Bilder. Und die zweite Familie hängt also sozusagen mit dieser Existenz zusammen. Es ist eine Frau gewesen, die er getroffen und lieben gelernt hat in der Nazizeit und die für ihn in einem sehr prekären Moment seiner Biografie, er ist ja durch die SS 1938 gefangen genommen worden und 14 Tage in Dresden tatsächlich inhaftiert gewesen. Das war nicht einfach für ihn. Und diese Freundin hat als Sekretärin dafür gesorgt, dass er wieder entlassen wurde. Und er ist bei dieser Frau geblieben. Es war tatsächlich auch in der Familie bekannt, dass es quasi eine zweite kleine Familie gab. Und
es gab so diese Auffälligkeit, ne? Am Bodensee, Dix ist jeden Morgen ganz früh zum Postamt, um dort persönlich seine
Post
abzuholen.
Das wird so erzählt, ja. Wird so gewesen sein, wahrscheinlich. Ja. Das weiß ich nicht so ganz
damit
genau.
Damit halt bestimmte Briefe nicht genau. Zu Hause im Briefkasten landeten.
Genau. Also Martha Dix hatte ja ein weites Herz und es war eine Ehe, die bis zum Schluss gehalten hat. Auch gerade, weil beide Partner sich Freiheiten gelassen haben. Auch Otto Dix seiner Frau Martha, muss man auch dazu sagen.
Also, das war also solche Freiheiten auch, oder?
So eine Art von Ausgleich.
Ja.
Obwohl es natürlich Martha sehr gestunken hat, weil die Freundin in Dresden nicht ganz dem großbürgerlichen Rahmen von Martha Dix, aus dem sie ja kam, entsprochen hat. Und natürlich die Tochter, das war schon hart für die Familie am Bodensee, aber es musste akzeptiert werden und es wurde auch akzeptiert.
Das Erste, was in der Öffentlichkeit so unter den Museumsleuten verbunden wurde mit dem Namen Ulrike Lorenz, die Dix-Expertin Ulrike Lorenz. Das Werkverzeichnis der Zeichnungen von Otto Dix haben Sie erstellt. Warum ist Dix für Sie so ein großartiger Künstler?
Naja, ich hatte mir schon im Studium gesagt, es macht ja keinen Sinn, sich einen Forschungsgegenstand zu wählen, zu dem man nicht kommen kann, den man nicht im Original in irgendeiner Form sehen kann. Also weder in der Kunstgeschichte sozusagen Bilder, Maler oder auch Architektur, die hinter dem eisernen Vorhang lagen, oder aber eben auch in der zeitgenössischen Kunst etwas, was im Westen sich vollzog. Das machte keinen Sinn. Ich wollte immer nah an den Gegenständen sein, immer am Detail dran und immer auch einen körperlichen Eindruck haben. Und da lag es nahe, sich mit zwei Figuren zu beschäftigen. Das war Dix, der in Gera ja geboren ist. Und der zweite war ein Architekt, Thilo Schoder, der in Weimar geboren, Fantefelde-Schüler in Gera, sein fantastisches, im Stil des neuen Bauens, im Volksmund ja immer Bauhausstil genannt, aber falsch, neues Bauen, sein Werk in Gera bis 1932. Auch er ist von den Nazis vertrieben worden, ist nach Norwegen emigriert. Und über Thilo Schoder habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und später dann zu einer Dissertation aufgebaut. Ich habe den Nachlass in Norwegen wieder zurück nach Deutschland geholt. Ich habe die ersten großen Ausstellungen gemacht und ich habe dafür gesorgt, dass Thilo Schoder in die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts zurückgekehrt ist. Und Otto Dix ist eine etwas spätere wissenschaftliche Arbeit. An die bin ich gekommen wie die Jungfrau zu ihrem Kind, angesprochen von der Otto Dix Stiftung, die meine Arbeit in Gera sehr geschätzt hat und die mich gebeten hat, dieses letzte, noch ausstehende und das größte und komplexeste Werkverzeichnis, eben das über die Zeichnungen, sind ja weit über 6000 Objekte, zu machen. Und ich habe unvorsichtigerweise Ja gesagt. Und das hat mich dann circa 4-5 Jahre in Gera gehalten. Sonst wäre ich wahrscheinlich dort eher weggegangen.
Hängt bei Ihnen zu Hause eine Zeichnung von Otto Dix?
Ja, die hängt über meinem Bett. Ja.
Was ist da drauf?
Es ist ein schöner Akt darauf, ein weiblicher Akt. Das durfte ich mir dann, nachdem die Arbeit abgeschlossen war, aussuchen. Es war aus dem Nachlass.
Über die Otto Dix Stiftung.
Über die Otto Dix Stiftung.
Wunderbar, ja. Beneidenswert. Irgendwann war dann genug mit Gera.
Ja.
Und dann kam Regensburg, das Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Das war ja der erste Zeitpunkt, wo Sie so aus diesem städtischen Kontext herauskamen, plötzlich der Freistaat Bayern mit als Träger involviert war. Sie haben da auch ähnlich wie in Gera das ganze Kunstforum neu konzipiert. Man kann ja im Grunde sagen, Ulrike Lorenz, das ist die Frau für die Neukonzeption. Sie kommt immer dorthin, wo etwas neu gemacht werden muss, oder sie macht etwas neu.
Ja, könnte man fast so annehmen. Ich hatte eigentlich vor, mich nach Mannheim wirklich nochmal neu zu definieren. Das wird mir jetzt wahrscheinlich in Weimar nicht gelingen. Die wollen mich genauso, wie ich bin. Und ist also eine interessante Situation. Ja, auch in Weimar wird es darum gehen, noch einmal die Stiftung anzupacken. Aber in Regensburg war es sehr, sehr notwendig. Eine etwas in die Jahre gekommene und auch so ein bisschen verschämte Einrichtung, die in den 60er Jahren durch die Vertriebenenverbände gegründet worden ist, als das zentrale Kunstmuseum sozusagen für die ehemaligen ostdeutschen Gebiete. Das, was heute Ostmitteleuropa ist. Also es ging um eine Heimat für Käthe Kollwitz und Lovis Corinth, für die Künstler aus Schlesien, aus dem Baltikum und so weiter und so fort.
Das heißt aber, Sie wurden da auch eingekauft, ganz gezielt schon mit
Ostkompetenz? Nein, man hatte von mir gar nichts erwartet, sondern einfach nur, dass ich dieses Haus leite. Und für mich wurde aber ganz schnell klar, dass die Fragestellung, die man hatte, wenn man in dieses sehr schöne Museum in Regensburg am Rande der historischen mittelalterlichen Stadt in einem Park gelegen, kam man rein und man fragte sich die ganze Zeit, was ist das denn jetzt eigentlich? Was ist denn eine ostdeutsche Galerie? Ich habe das erstmal gar nicht kapiert.
Es klingt doch erstmal nicht so, dass man denkt, da muss ich hin.
Nee, es klingt nicht so sexy. Und dann nach und nach schwante es mir, dass das was mit den Geburtsorten der wunderbaren deutschen Künstler, die da ausgestellt waren, zu tun hatte. Und dann dachte ich mir sehr rasch, hier muss was passieren. Und wenn das nun mal so ein Museum ist, ein Spezialmuseum, dann stellen wir das tatsächlich als Fragestellung ins Zentrum des Museums und versuchen, etwas sehr Intelligentes daraus zu machen. Und das ist mir in 0,nix gelungen. Innerhalb von einem Dreivierteljahr war das neu definiert. Ich musste damals noch mit Tricks arbeiten, weil nicht 50 Millionen zur Verfügung standen, sondern eigentlich gar kein Geld. Und ich hatte mich entschlossen, einfach 12 Themenräume zu kreieren, um das Thema, was ist das Deutsche an der deutschen Kunst, was ist das Ostdeutsche an der ostdeutschen Galerie.
Ist ja ein schwieriges Thema, also politisch auch sehr, sehr heikel. Ne?
Um dieses Thema herum, von der Romantik sozusagen bis in die Gegenwart, 12 Themenräume. Und habe für diese Themenräume zusammen mit einem Stuttgarter Künstler im Übrigen ein Farbkonzept entwickelt. Und dieses Farbkonzept haben wir mit relativ geringen Mitteln umgesetzt, haben dort diese Sammlung vollkommen neu geordnet und wie in einem magischen Vorgang war dieses Haus plötzlich wieder an der Leitung und ist ein erstes Mal dialektisch auf der einen Seite wirklich zu dem geworden, als was es gegründet war. Und auf der anderen Seite ein erstes Mal wirklich als ein Kunstmuseum für die ostbayerische Region überhaupt anerkannt worden. Und das war ein überwältigender Erfolg. Wir haben also unglaubliche Besucherzahlen bekommen. Und das war sozusagen das eine Standbein für die Ostdeutsche Galerie. Und das zweite war ein Ausstellungsprogramm, ein Veranstaltungsprogramm, was ganz konsequent auf Ostmitteleuropa und das heutige Europa gezielt hat. Und das ist sehr, sehr gut gegangen und das Haus war im Grunde genommen innerhalb von einem Jahr neu definiert und wir haben 4,5 Jahre, 5 Jahre ein sehr erfolgreiches Programm dort gemacht. Der Höhepunkt war, und das ist dann auch mein Lebenskonzept zu sagen, immer zu gehen, wenn es am schönsten ist, war die große Korinth-Ausstellung, die wir gemeinsam mit dem Museum der Bildenden Künste in Leipzig und dem Musée d'Orsay in Paris gemacht haben.
Die Frau, die immer geht, wenn es gerade am schönsten ist, ist Ulrike Lorenz, noch Direktorin der Kunsthalle Mannheim und ab August Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, zu Gast am Stand von SWR 2 auf der Art Karlsruhe. Eine Aufzeichnung für unseren Sendeplatz SWR 2 Zeitgenossen. Frau Lorenz, wenn man Sie so sieht, Sie sind relativ zierlich, Sie sind eine eher kleine Frau. Man sagt ja so gemeinhin, Karriere machen die, durchsetzen tun sich die, die groß sind von körperlicher Statur her. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, kühne Gedanken konsequent zu Ende denken. Also und arbeiten, arbeiten, arbeiten.
Und woher nehmen Sie den Glauben daran, dass Sie es schaffen?
Vielleicht aus meinem guten Nachtschlaf? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, Welt ist dazu da, um gestaltet zu werden. Das hat vielleicht auch was mit der DDR zu tun und meiner Herkunft aus einem Handwerker, zwar einem feinen, aber doch einem Handwerkerhaushalt, also wo man mit den Händen etwas tut. Und ich weiß es nicht. Es ist einfach, man hat irgendwann im Leben den roten Faden in die Hand bekommen und dann heißt es abspulen. Das kann ja auch was Furchtbares haben. Aber mich hat es Schritt für Schritt weitergeführt und wenn mal was gelingt, dann kann man ja mit diesem Rückenwind weitermachen. Also ich habe einfach nie aufgehört und mich treibt immer der Gedanke um, dass es Projekte gibt und man macht ein Projekt und das macht man fertig und dann macht man das nächste Projekt und ich hatte nie das Gefühl, mich irgendwo festsetzen zu müssen, sondern es war klar, ich bleibe nicht in der ehemaligen DDR, ich wollte da immer weg. Und dann war aber auch klar, dass ich nicht in Regensburg bleiben kann. Und für Mannheim hatte ich mir tatsächlich, allerdings ohne zu wissen, dass es zu dem Neubau kommt, 10 Jahre vorgenommen. Mhm. Und das ist so eine klare innere Struktur, die man hat. Und es gab bislang keinen Anlass, diese aufzugeben. Und dass es jetzt allerdings dann so einen Riesenschritt gibt, das ist dann auch Zufall und Glück oder was weiß ich. Aber ja, vielleicht irgendwie ein Mut, der auch letztlich aus einer großen Bodenständigkeit herauskommt.
Es sind in Mannheim nun genau 10 Jahre, die Sie sich vorgenommen haben, von 2009 bis 2019. Als Sie sich beworben haben, damals auf die Leitung der Kunsthalle, war gar nicht klar, dass die Kunsthalle einen Neubau bekommen Nein. sollte. Hätte das denen klar sein müssen? Die wussten, die holen Ulrike Lorenz für den Job?
Nein, das glaube ich nicht. Was klar war, ist oder war, dass der Jugendstilbau, dieser wunderbare wilhelminische rote Jugendstilbau der Kunsthalle von 1907, dass der saniert werden würde. Und es gab bereits einen Architekten, aber kein Nutzungskonzept und eine viel zu niedrige, von der städtischen Bauverwaltung Jahre vorher geschossene Investitionszahl. Und das war bekannt. Und dafür suchte man natürlich jemand, der da irgendwie tatkräftig sowas bewerkstelligen kann.
So ein bisschen Bauerfahrung hat.
Ja, wobei ich hatte ein bisschen Bauerfahrung in Gera gesammelt, aber nicht viel. Alles andere war offen. Es war aber klar, dass es weitergehen muss. Gedacht war an eine Sanierung des 80er-Jahre-Gebäudes. Ein Neubau war undenkbar zu diesem Zeitpunkt. Das muss man klar sagen.
Und dann haben Sie eben diesen Neubau tatsächlich auf den Weg gebracht. Und zwar nicht irgendeinen, sondern mit einer formidablen Architektur aus dem Hamburger Büro von Gerkan, Mark und Partner. Das sind die, die unter anderem den neuen Berliner Flughafen bauen. Mannheim ist im Gegensatz zu diesem Flughafen fast pünktlich fertig geworden.
Ja, ja. Ein deutsches Katastrophenbüro, aber weit gefehlt. Man muss wissen, dass von Gerkan, Mark und Partner das größte deutsche Architekturbüro ist und dass es in China riesige Projekte voranbringt, ganze Städte baut und man hört also wenig Klagen aus China, das heißt also bitte Vorsicht mit vorschnellen Urteilen über Architektenschuldstände für Großprojekte wie eben den Berliner Flughafen oder den Hauptbahnhof in Berlin. Also das sind solche komplexen Riesenprojekte, da ist nie einer allein schuld und die Planer trifft da vielleicht sogar ganz am Ende irgendeine Schuld. Aber natürlich steht der Name vorne dran und das ist ein bisschen ungerecht. Gleichwohl haben wir uns GMP nicht unbedingt ausgesucht. Es gab ja einen internationalen Architektenwettbewerb 2012 und es war ein anonymer Wettbewerb, europaweit ausgeschrieben und GMP hat sich beworben und wir haben diesen für uns intelligentesten und urbansten Entwurf gewählt und waren dann schon schwer erschüttert, als die Briefe aufgebrochen wurden, dass dahinter sich GMP, also ein deutsches Büro, verbirgt und nicht ein asiatisches. Der Entwurf hatte so viel Asiatisches, haben aber dann später gelernt, dass GMP eine junge asiatische Entwurfsverfasserin rangesetzt hat. Also das mit dem Asiatischen war gar nicht so weit hergeholt. Aber nochmal zurück. Also es war nicht bewusst, dass es diesen Neubau geben wird. Es war aber in dem Auswahlprozess für das Direktorat in Mannheim schon spürbar, dass der Stadt mehr und mehr bewusst wurde, dass da was Größeres passieren muss. Und ich habe dann, als ich am 01.01.2009 begonnen habe in Mannheim mit Samtpfoten, die ersten Worte, also von Neubau konnte ja gar keine Rede sein, weil das, was da als 80er-Jahre-Bau am Friedrichsplatz stand, hieß der Neubau. Und der Jugendspielbau hieß der Altbau. Und ich dachte, okay, du musst also ganz vom Anfang anfangen, du musst diese Gebäude umbenennen. Sonst begreift ja niemand, was ein Neubau ist. Und dann haben wir die Gebäude nach den Architekten benannt, Billingbau und Mitzlaffbau. Und das hat sich in Mannheim in 0,nix durchgesetzt. Und dann konnte man also sehr vorsichtig mal anfragen, wäre denn auch ein Neubau eine Alternative von verschiedenen. Und da mir da nicht sofort der Kopf abgerissen wurde, dachte ich, okay, dann machen wir jetzt einfach mal hinter den Kulissen weiter. Vor den Kulissen begann die Generalsanierung des Jugendstilgebäudes in städtischer Ägide. Und hinter den Kulissen haben wir an einem Nutzungskonzept für eine neue Kunsthalle gearbeitet.
Und da haben Sie dann letzten Endes ja was ganz Großartiges geschafft. Sie haben nämlich Sponsorengelder für diesen Neubau eingeworben. Und zwar in einer solchen Höhe, dass, glaube ich, alle deutschen Museumsdirektoren erblassten, weil so etwas noch nie zuvor gelungen war, von privater Seite so viel einzuwerben.
Doch, wie viel war es, Frau Lorenz? Ja, es waren 50 Millionen. Aber es ist ein einziges Mal schon vorher gelungen, nämlich die 55 Millionen von der Krupp-Stiftung für das Folkwang-Museum Essen, das 2010 an die Leitung gegangen ist. Allerdings kein rein privates Geld, sondern aus einer privaten Stiftung.
Eben, und bei Ihnen also wirklich die höchste Summe, die jeweils
bei uns ein wirklich privates Ehepaar, das Ehepaar Hans-Werner und Josephine Hector. Das habe ich nicht allein eingeworben, das muss ich ganz klar sagen. So etwas gelingt nie allein, sondern das gelingt in einem spürbar miteinander agierenden sozialen Umfeld, einen Kontext. Und der war in Mannheim gegeben. Es war also ein Momentum, ein historisches Momentum. Gleichwohl lange Zeit nicht sicher, nicht klar, weil Herr Hector ein wunderbarer, unaufgeregter Mathematiker, einer der Mitbegründer der SAP, immer gesagt hat, er investiert sein privates Geld nicht in Steine und Erden, sondern nur in Programme. Dafür kann man ihn nur lieben. Jetzt war aber unglückseligerweise tatsächlich Steine und Erden gefragt für die Kunsthalle Mannheim. Und ich war lange unsicher, ob er das machen wird. Und es gab dann einen magischen Moment zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wo er signalisiert hat, dass er bereit sein wird, für einen Neubau am Friedrichsplatz bis zu 50 Millionen zu stiften. Und zwar bedingungslos, ohne jede Bedingung zu stiften.
Frau Lorenz, das Bild, das die Öffentlichkeit von Ihnen hat, ist relativ klar. Ulrike Lorenz ist eine Frau, die packt an. Ulrike Lorenz ist eine Frau, die bringt gut zu Ende. Ulrike Lorenz ist eine Frau, die gibt auch nicht auf, bis das Museum fertig steht, mit den ersten Ausstellungen läuft. Ja. Wie sehr schmerzt es, das loszulassen, Frau Lorenz?
Also für mich ist die Kunsthalle und das, wofür ich Verantwortung übertragen bekommen habe, ein Werkzeug von Weltgestaltung oder auch von Bedeutungsproduktion. Aber es ist ein Werkzeug, mit dem man arbeiten kann. Und ein Werkzeug gebe ich gerne in kompetente Hände weiter, die neue Impulse und vielleicht auch neue Ideen damit bearbeiten können. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass es ein sehr gut funktionierendes Werkzeug ist und dass das, was ganz besonders wichtig ist an einem Museum, nämlich die Menschen, die das Museum betreiben, das Team der Kunsthalle Mannheim, nach 10-jähriger Zusammenarbeit ein wirklich großartiger Schatz ist. Und natürlich sind Übergangszeiten für so komplexe Wissensinstitutionen, wie es die Kunsthalle Mannheim ist, immer auch Risikozeiten. Das ist bewusst, das ist aber auch der Stadt Mannheim bewusst. Und entsprechend sorgfältig wird die Nachfolge ausgesucht. Ich bin sicher, dass es erstmal gute Bewerbungen gibt, aber eben auch eine gute Entscheidung am Ende, so dass ich ganz sicher bin, dass das Haus in eine gesicherte Zukunft geht. Und das ist für mich das Wichtigste. Wenn ich im Mai dann meine Verabschiedung habe, wird es sicher Wehmut auch geben, aber es gibt keine grundsätzliche Trauer, weil das Leben geht weiter, Kultur ist wandelbar und ich freue mich einfach auf die neue Herausforderung in Weimar und bin total neugierig, was noch auf mich wartet.
Jetzt bleibt mir eine letzte Frage, Frau Lorenz. Jeder muss irgendwann mal ausruhen, jeder muss abspannen. Es gibt Menschen, die Katzen haben, das traue ich ihnen nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder liege ich damit falsch?
Katzen?
Katzen.
Nee.
Nein, gut.
Ich habe dann keine Haustiere.
Dann fragen wir nach der Alternative. Wo ist Ihre Kraftquelle? Wo
die Alternative ist immer ein guter Partner, mit dem man sich gut unterhalten und streiten kann und der einen aber auch den Rücken stärkt. Alternative sind immer Menschen. Und das ist bei mir gegeben und da hole ich mir auch meine Kraft her. Und sonst sage ich mal, eine gute Kinderstube gehabt, immer gut zu essen gehabt. Meine Mutter hat selber gekocht. Ich habe eine robuste Gesundheit. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Und ansonsten immer schön am Boden bleiben. Das ist das, was Kraft spendet.
Applaus